Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Verzichtbar oder nötiger denn je? Wer glaubt noch an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte? Verabschiedet wurde sie vor 75 Jahren. Faszination True Crime. Nele Stuhler inszeniert ihr neues Stück Tatort Soko am Schauspiel Köln. Die Mailänder Scala eröffnet ihre Spielzeit mit Anna Netrebko und René Pape in Verdis Oper Don Carlo. Wir berichten über die fragwürdige Kulturarbeit des russischen Hauses in Berlin und fragen, was Fingernagelkunst mit den Formidealen des Bauhaus zu tun hat. Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie verspricht und sie fordert für alle und jeden, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit, ein Leben in Freiheit. 75 Jahre später leben Millionen Menschen in Unfreiheit. Sie werden Opfer von Massakern, sie sind auf der Flucht, sie leiden Hunger, werden als religiöse oder ethnische Minderheiten ausgebeutet. Sie fliehen vor Raketenbeschuss und Bombardierung, sie erdulden grundsätzliche Entrechtung. Soll man, weil sie weltweit an so vielen Orten missachtet werden, weniger an den Wert der allgemeinen Menschenrechte glauben? Arndt Pollmann ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Pollmann.
Guten Abend.
Ist der 75. Jahrestag der Verabschiedung der allgemeinen Menschenrechte trotz der aggressiven, nihilistischen, todbringenden Kämpfe, die in unserer Gegenwart passieren, ein Grund zu feiern?
Ja, die Euphorie scheint verflogen. Also wenn wir noch an das Jahr 1989 zurückdenken, an das Ende des Kalten Krieges, nicht, da wurde ein Siegeszug der Menschenrechte am Horizont heraufbeschworen. Das Zeitalter der Menschenrechte sei gekommen. Es schien, als würde sich zukünftig kein Staat dieser Welt mehr trauen, zumindest in der Weltöffentlichkeit, sich ausdrücklich gegen die Menschenrechte zu positionieren. Was dann folgte, war eine lang anhaltende Serie großer Enttäuschungen, neue Kriege, Völkermord, Terrorismus. Denken Sie an den 11. September 2001, den gewaltigen Umbruch, den das global bedeutet hat. Aber auch heutige neue Kriege, Gaza, Ukraine, Klimakrise. Also wie gesagt, die Euphorie scheint zunächst einmal verflogen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen und trotzdem oder gerade deshalb ist es wichtig, an das Erbe der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu erinnern.
Man kann die Umsetzung der Menschenrechte ganz allgemein oder auch laut ja wirklich kritisieren, die mangelhafte Umsetzung, aber einen Abgesang auf die Menschenrechte kann man sich nicht leisten, oder?
Nein, man kann es sich nicht leisten, schon deshalb, weil man sich fragen muss, wem man mit einem solchen Abgesang in die Karten spielt. Es ist zunächst einmal so, dass Kritik an den Menschenrechten seit jeher besonders laut wird von jenen, die sozusagen ein Interesse daran haben, ihre autoritäre Herrschaft weiterhin zu stabilisieren und den Menschenrechtsdiskurs klein zu halten oder zu unterdrücken. Und wenn man dann entsprechend heute Abgesänge auf die Menschenrechte anstimmt, dann ist das nicht unbedingt zugunsten jener, die auch heute und zwar überall auf der Welt und teilweise massiv unter Verletzungen ihrer Menschenrechte leiden.
Gerade in diesen Tagen nach dem furchtbaren Pogrom in Israel und den jetzt andauernden Bombardierungen in Gaza wird auch daran erinnert, dass letztes Jahr in der UNO 15 Resolutionen gegen Israel eingebracht wurden, mehr als gegen alle anderen Staaten dieser Welt. Solche Einseitigkeit im Urteil ist natürlich auch eklatant. Was sagt das aus über den Zustand der Vereinten Nationen?
Nichts Gutes jedenfalls. Also die Vereinten Nationen sind in einem sehr schlechten, katastrophalen Zustand. Sie sprachen es gerade an. Im letzten Jahr hat es mehr Resolutionen gegen Israel gegeben als gegen sämtliche anderen Staaten dieser Welt zusammen. Das zeigt, um es mal etwas sarkastisch auszudrücken, dass in den Vereinten Nationen inzwischen Verhältnisse herrschen, wie wir sie eigentlich nur von der FIFA kennen. Ja? Also ein Ausmaß an Rückgratlosigkeit in Reaktion offenbar auch auf den Druck arabischer Staaten. Das Problem ist nur, dass dieser desolate Zustand der Vereinten Nationen in einer gewissen Weise auf die Idee der Menschenrechte abfärbt und man jetzt angesichts der Erfolglosigkeit des internationalen Menschenrechtsschutzes, wenn man so will, mit dem Bade das Kind der Menschenrechte selbst auszuschütten gewillt ist.
Verbal verteidigen die westlichen Nationen selbstverständlich den Wert fundamentaler Schutzrechte. Dennoch unterstützen sie mit ihrer Politik immer wieder autoritäre Regime. Was braucht es, um die Kluft zwischen Anspruch und Realität zu schließen?
Sicherlich Ehrlichkeit. Nachdenken über das, was uns der Menschenrechtsschutz abverlangt, aber auch die Entschlusskraft dazu, dem Taten folgen zu lassen, auf jeweils nationaler Ebene, aber auch international. Und hier haben wir es tatsächlich mit einem großen Problem zu tun, was wahrlich keine Spezialität, wenn man so will, des Westens oder auch nur der Vereinigten Staaten ist, dass die Menschenrechte oft auch rhetorisch missbraucht werden, um letztlich getarnt, ganz eigene egoistische geopolitische Interessen durchzusetzen. Wir wissen, dass der Irakkrieg seinerzeit mit menschenrechtlichen Versprechen motiviert gewesen ist. Wir wissen aber auch, dass beispielsweise Wladimir Putin den Einmarsch in die Ukraine im letzten Jahr unter anderem mit dem Völkerrecht und damit begründet hat, dass es darum ginge, dort einen vermeintlichen Genozid an seinen russischen Landsleuten im Donbass zu verhindern. Diese, sagen wir mal, fast zynischen Versuche, die Menschenrechte vorzuschieben, sind, wenn man so will, Ausdruck fast paradoxerweise aber auch des Erfolgs der Menschenrechte. Selbst autoritäre Machthaber oder sagen große Staatenlenker, die etwas im Schilde führen, kommen heute nicht umhin, sich bei der Rechtfertigung ihres Tuns auf das Völkerrecht und die Menschenrechte zu berufen.
Aus der nicht-westlichen Welt kommt die Kritik, der Kampf für Menschenrechte sei die Fortsetzung kolonialer Ausbeutung. Können Sie diese postkolonialistische Kritik nachvollziehen?
Also die Kritik gibt es in der Sache nach schon lange und heute bekommt sie gerne das Etikett postkolonial aufgeklebt. Und wenn man sich anschaut, was es mit dieser Kritik auf sich hat, zumindest mit Blick auf die Menschenrechte, dann muss man, glaube ich, bei aller Gefahr einer groben Vereinfachung hin unterscheiden, ich sag mal, zwischen zwei Arten postkolonialer Kritik, von der ich sagen würde, die eine ist sehr wichtig und sehr bedenkenswert und die andere eher problematisch. Da gibt es zum einen jene, die aus der sogenannten postkolonialen Perspektive den Menschenrechtsdiskurs auf blinde Flecken hinweisen in Bezug auf eine, sagen wir mal, spezifisch westliche Verstrickung in jenes Unrecht, das die Menschenrechte abzustellen gewillt sind. Man verkauft die Menschenrechte gerne als ein westliches Erbe und übersieht dabei nicht, dass die Menschenrechte auch hierzulande gegenüber dem westlichen Breitengraden gegen zum Teil barbarisches Unrecht erkämpft werden mussten, das nicht von außen kommt. Zugleich weist die postkoloniale Kritik darauf hin, dass es keineswegs eine nur westliche Erfindung gewesen ist, also der Menschenrechtsdiskurs. Natürlich gibt es wichtige, auch westliche Quellen, Dokumente, historische Erfahrungen, historische Ereignisse, die den Menschenrechtsdiskurs geprägt haben. Aber den gab es auch sozusagen in anderen Kulturen, vor dem Hintergrund aller anderer philosophischer Weltanschauungen und auch in anderen Regionen und Gegenden dieser Welt. Das ist, wenn man so will, die postkoloniale Kritik an den Menschenrechten, die ich sehr sinnvoll finde. Wenn es aber dazu übergeht, die Kritik so zu verschärfen, dass man tatsächlich die Menschenrechte als westlich framed, um sie gleich in Verbund mit dem Westen und insbesondere sozusagen in anti-amerikanischer Manier abzulehnen oder ad acta zu legen, dann wird es aus den Gründen, die wir zu Beginn auch schon erörtert haben, sehr problematisch.
Die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte vor 75 Jahren war der Anlass für ein Gespräch mit dem Philosophen Arndt Pollmann. Herr Pollmann, ich danke Ihnen und wünsche einen noch guten Abend.
Danke gleichfalls.
Fazit.
Als ginge es draußen in der Welt nicht finster genug zu, setzen deutsche Fernsehredakteure pro Tag im Schnitt 19 Stunden Geschichten um Mord und Totschlag ins Programm. Jede zweite Fernsehproduktion ist ein Krimi. Und das heißt, auch Schauspieler und Schauspielerinnen bekommen immer häufiger Angebote für Rollen als Täter, Verdächtige und Verhörerinnen. Obwohl Fernsehkrimis beliebt sind, sieht man Kriminalfälle auf der Theaterbühne eher selten. Das Schauspiel Köln hat diese Lücke erkannt und bringt mit Soko Tatort jetzt ein Stück der jungen Autorin Nele Stuhler zur Uraufführung. Es befasst sich ausdrücklich mit der Fernsehkrimi-Lust der Deutschen.
Es muss jetzt jemand sterben, sonst geht es nicht los.
Ja, oder heute mal kein Opfer?
Kein Opfer heißt, es geht auch nicht los?
Und wäre das so schlimm, wenn es nicht losgeht?
Nö, wäre nicht schlimm, wird halt einfach nicht losgehen.
Ja, und wird vor allem niemand sterben, wenn es nicht losgeht.
Wenn es nicht losgeht, stirbt niemand.
Wenn niemand stirbt, geht's auch nicht los.
Dramatischer Schrei, also da passiert dann doch noch ein Mord. Christoph Ohrim hat für uns die Kölner Premiere von Tatort Soko besucht. Ja, wie ist das Stück aufgebaut und wie klappt das mit dem Spannungsfaktor?
Ja, auf jeden Fall stirbt dann doch erstmal jemand, nachdem man sich darauf geeinigt hat, dass es vielleicht doch besser ist, auch ein Opfer zu haben, wenn man hier ein Krimi macht. Und das war sozusagen jetzt das kleine Vorspielen, das ist so dann das Sprungbrett dazu, dass wir jetzt einer Laientheatertruppe begegnen und bei den Proben dieser Laientheatertruppe ist eben jemand gestorben mit dem dramatischen Schrei, den wir eben gehört haben. Der war früher mal selbst Kommissar und wollte sich jetzt pensioniert, wie er ist, in dieser Laientheatertruppe mit seiner Kompetenz einbringen. Die Ermittelnden, die sofort auf der Bühne auftauchen, das ist eine ganze Schar von Beamten und die heißen alle so wie die tatsächlichen Schauspieler und Schauspielerinnen dieser Tatortkommissare. Also Dietmar Bär zum Beispiel oder der Wuttke ist dann auch dabei. Lustige Fußnote übrigens, dass Dietmar Bär auch tatsächlich im Publikum saß. Und auch das ein oder andere Mal gelacht hat. Aber mal zurück zur Handlung. Schnell sind natürlich alle verdächtig und schnell aber dann auch zerfasert der Abend. Ich würde mal sagen, weg von dieser klassischen Krimi-Handlung. Wir haben ja jetzt wirklich einen Toten und Verdächtige und Ermittelnde hin zu so einer Collage, möchte ich sagen, der ganz, ganz verschiedene, vielstimmige und auch vielschichtige Szenen aufgeführt werden. Ganz viele Realitätsebenen, die sich dann am Ende irgendwie überlappen und auf jeden Fall sehr viele Pointen bieten.
Nele Stuhler hat das Stück geschrieben. Sie hat auch Regie geführt. War das von Vorteil oder hätte ein bisschen Abstand der Inszenierung gut getan?
Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass auch ein wenig mehr Zeit der Inszenierung gut getan hätte. Das ist alles mit sehr heißer Nadel gestrickt, wie man mir vor der Premiere auch zugewispert hat, was man dann aber auch auf der Bühne tatsächlich gesehen hat. Es fehlt so ein bisschen der rote Faden. Das ist eine schöne Sammlung von Szenen. Zum Beispiel ruft einmal dann ganz weg von dieser Krimi-Handlung die Mehrheitsgesellschaft bei einem der Polizisten an und sagt, da sitzen Leute auf der Wiese, obwohl da ein Schild steht, die sollen da nicht sitzen und ich möchte, dass sie meine Konflikte lösen. Ich möchte nämlich nicht, dass diese Menschen da sitzen und ganz am Ende kommt dann raus, dass er sich eigentlich nur dazusetzen möchte. Ganz wunderbar und unterhaltsam von Nikolaus Bender gespielt. Das ist eine dieser vielen Szenen, die immer ganz viel anreißen und ansprechen, was mit Polizeiarbeit und in diesem Sinne dann auch mit Krimis zu tun haben, die aber nie wirklich Dinge in die Tiefe ausarbeiten und betrachten. Und dann vielleicht auch noch diesen Punkt eben, ist es jetzt so, dass dieser Abend eigentlich etwas über Polizei erzählen möchte oder darüber, wie Polizei dargestellt wird. Und das ist nicht eindeutig geklärt.
Diese Mischung aus Persiflage und Liebhaberei, wie funktioniert die, wenn man den ganzen Abend betrachtet?
Das ist ganz witzig, denn ich hatte dann irgendwann gedacht, ja, warum spielen die das denn alle so groß? Warum ist das alles so laut? Warum sind die so eindimensional? Naja, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind viele der Kommissarinnen und Kommissare, die es so gibt, ja inzwischen auch schon ihr eigenes Klischee geworden. Und was passiert, wenn man sozusagen diese Realsatire der Kommissare, diese Klischees, die da sind, dann noch persiflieren möchte? Na, dann wird's halt nur noch ganz, ganz stumpf. Und ganz, ganz sehr müssen die Leute dann überspielen und eben auf diese Lacher hinarbeiten. Und das ist vielleicht auch das, woran dieser Abend dann krankt. Also das jetzt als Komödie aufzugreifen und dabei nicht wirklich eine Nähe zu den Figuren hinzustellen, das führt dazu, dass zwar die ein oder andere Pointe sitzt, dass man aber so diesen emotionalen Treibstoff, den Theater braucht, der fehlt.
Die Fernseh-Tatortrollen sind ja mit sehr bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt. Kann das Ensemble des Schauspiel Köln da mithalten?
Was die Energie und das Engagement angeht, auf jeden Fall. Die spielen das richtig gut und die sind vor allen Dingen voll da. Und das ist auch das, was diese Collage dann über den Abend rettet und was so einen als Publikum dann auch dranhält. Also in dieser Regie, die auch etwas zerfasert, in diesen vielen Punkten, die angesprochen werden, ohne dass sie wirklich zu einem Ende geführt werden, ist es so, dass die Schauspieler mit einer tollen Energie das Ganze dann auch wirklich zu Ende rocken. Allerdings wirklich halt, wie gesagt, auch so, dass es alles sehr laut ist, sehr karikaturesk gespielt und das eben so eine gewisse, naja, so eine gewisse Sanftheit oder auch mal leise Töne oder tragische Töne halt in dieser Komödie dann gar keine Rolle spielen.
Am Schauspiel Köln ist Nele Stuhlers Stück Tatort Soko uraufgeführt worden. Christoph Orem war unser Kritiker dieses Theaterabends in Spielfilmlänge. Besten Dank dafür. Anders als ein Termin im Tätowierladen hinterlässt der Besuch in einem Nagelstudio keine dauerhaften Spuren. Das Bedürfnis, seine Haut und Finger zu designen, ist ziemlich verbreitet, gemessen an der Fülle der Läden, die genau das anbieten. Camilla Inge Vollbert interessiert sich für mehr als nur Farbe und Form von Fingernägeln. Sie macht Nagelkunst und hat es damit gerade in das Bauhausarchiv Berlin geschafft. Guten Abend, Frau Vollbert.
Guten Abend.
Auf Ihrem Instagram-Account und dem des Bauhaus sieht man zum Beispiel eine Frauenhand, die eine Kanne der Metallgestalterin und Bildhauerin Marianne Brandt umfasst. Jeder Fingernagelaufsatz ist fächerartig geformt, geometrisch gemustert in Bauhaus-typischen Farben, schwarz, weiß, rot und gelb. Wie sind Sie mit dem Bauhaus zusammengekommen?
Also das Bauhausarchiv hatte die Idee, eben so eine Ausstellung über Näher zu machen. Und haben da ein bisschen recherchiert und sind dann auf mich gekommen und haben mich dann einfach angeschrieben und gefragt, ob ich Lust drauf hätte. Und ich habe mich natürlich total gefreut, weil das nicht alle Tage passiert, dass sich vor allem so ein großes Museum wie das Bauhausarchiv für dieses Thema interessiert. Genau, und dann haben wir uns zusammengetan und irgendwie so ein bisschen gesprochen, was da passieren könnte.
Wie passt denn das zusammen? Also sagen wir mal, das Ideal der doch eher funktionalen Bauhauskunst und die eher ornamental wirkende Nagelkunst?
Also ich glaube, das passt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie zusammen. Also einerseits ist dann natürlich die Frage um die Grenzen von Design und die Wertigkeit, die da eine Rolle spielen. Und die Funktionalität ist es natürlich so, man benutzt die Hände jeden Tag und für alles. Und so hat man so einen fremden Gegenstand an seinem Körper, der irgendwie so die Funktionalität und das Handeln des Körpers irgendwie beeinflusst. Und ich denke, da kommen ganz viele verschiedene Schnittpunkte irgendwie zusammen, die man vielleicht als erstes nicht so erkennen könnte, aber die dann irgendwie doch ganz interessante Themenfelder aufwerfen.
Man könnte ja auch sagen, Nageldesign, das ist Handwerk. Was macht es zur Kunst? Wo ist da der Umschlagpunkt?
Also ich denke, da kommt man eben zu ganz, ganz elementaren Fragen zurück. Was ist Kunst, was ist Design? Ich denke, dass da eben ein Nageldesign einen ganz großen Bereich irgendwie abdeckt. Also einerseits eben von der Dienstleistung zu irgendwie auch was, was halt irgendwie so kulturelle Bedeutung hält, zu was sehr Individuellem. Genau, und ich denke, da gibt es eben viele verschiedene Sichtweisen, aus denen man das betrachten könnte. Und man kann es eben als Handwerk sehen, man kann es irgendwie als Design sehen, als Kunst. Das ist irgendwie sehr unterschiedlich.
Sie kommen ja selber von der Mode. Sie haben Design studiert, Modedesign, Fashion Design. Wie kam es dann zur Fingernagelkunst?
Eigentlich aus Zufall. Also ich habe mich einfach selber für mich persönlich sehr dafür interessiert und habe dann einfach angefangen, meine eigenen Nägel zu machen, auch weil ich vielleicht das, was ich wollte, nicht so gefunden habe in den Nagelstudios und habe dann irgendwie gemerkt, dass es doch viel mehr Möglichkeiten gibt und auch viel Spielraum für experimentelle Dinge, was man alles ausprobieren kann, vor allem irgendwie auch auf so einem kleinen Raum von zu Hause. Das ist dann nämlich auch noch dazu gekommen. Dann war Corona, meine Uni hatte zu und das war irgendwie so das, was ich für mich irgendwie zu Hause machen konnte und gleichzeitig auch irgendwie wieder in so einer Interaktion mit dem Körper irgendwie auch treten kann, was ja auch sehr ähnlich ist wie zum Modedesign.
Wer kommt eigentlich zu Ihnen, um sich die Fingernägel kunstvoll gestalten zu lassen?
Also ich arbeite nicht klassisch wie in einem Nagelstudio, sondern ich arbeite vor allem im Modebereich und Kunst-Kulturbereich. Also ich arbeite ganz viel mit MusikerInnen zusammen, mit Modeunternehmen, aber auch mit KünstlerInnen. Und da sind schon einige interessante Dinge entstanden. Also ich habe zum Beispiel mal für Anna Odenberg für eine Skulptur Nägel gemacht, was irgendwie dann auch neue Blinkwinkel aufwirft, wenn es eben gar nicht mehr so um den beweglichen Körper geht, nicht um die funktionelle Hand. Und bin noch froh, so einen Austausch mit dem Bauhausarchiv zu haben und da auch nochmal eine andere Sichtweise auf meine eigene Arbeit irgendwie zu kriegen.
Diese Fingernägel, die Sie herstellen, die werden ja aufgesetzt. Wie lange halten die eigentlich?
Also es gibt unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Wenn man das in ganz klassischen Technik macht, die man auch irgendwie im Nagelstudio bekommen kann, dann hält es eigentlich einen Monat. Aber man kann die auch so gestalten, dass man sie wieder abnehmen kann. Also irgendwie fast mehr wie so ein Schmuckstück benutzen kann, was man irgendwie an- und ausziehen kann. Genau, deswegen ist das ganz unterschiedlich.
Sie brauchen ja wahrscheinlich Lack dafür, Kleber, Applikationen. Wie gesund ist das eigentlich oder ungesund für die Nagelhaut?
Also für die Nagelhaut an sich nicht. Wenn man es richtig benutzt und professionell irgendwie damit umgeht, dann ist das eigentlich unbedenklich. Genau, aber natürlich, wenn man damit unvorsichtig umgeht, die falschen Materialien benutzt, dann kann es Allergien auslösen und so weiter. Aber deswegen ist es irgendwie wichtig, dass es halt richtigen Umgang und dann ist es auch okay.
Was zeigen Sie denn im Überquangsquartier des Bauhausarchivs? Das Haus im Tiergarten wird ja erst 2024 nach der Sanierung wieder eröffnet. Ist jetzt in der Knesebergstraße untergekommen. Was präsentieren Sie?
Also ich persönlich bin mit einer kleinen Performance dabei bei der nächsten Veranstaltung nächste Woche und danach gibt es auch noch einen Talk. Im Allgemeinen besteht die Ausstellung aus Workshops, aus Gesprächen, aus Performances und Videobeiträgen und so wird irgendwie versucht, halt aus verschiedenen Blickwinkeln diese Sache zu beleuchten und vielleicht auch Raum für Gespräche zu eröffnen.
Kunstvoll gestaltete, meist sehr lange Fingernägel machen einen ja für die Erledigung von Alltagsaufgaben ziemlich untauglich, um es mal so auszudrücken. Ist das einer der Reize, die die Nagelkunst ausmacht?
Also da würde ich widersprechen. Ich trage immer sehr lange Nägel und auch mit sehr vielen Sachen drauf und ich kann alle Dinge in meinem Alltag irgendwie erledigen. Man muss sich daran gewöhnen, aber das ist auch das, was interessant ist, eben weil man dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Austausch damit kommt, wie man die Gegenstände um sich herum benutzt, wie man seine Hände wahrnimmt, wie man Bewegungen wahrnimmt. Und das kann schon auch ein interessantes Erlebnis irgendwie sein, ja, nochmal so alltägliche Dinge irgendwie anders zu erleben.
Glauben Sie, dass das auch so viele junge Mädchen und Frauen motiviert, die ihr Geld für Nagelkosmetik ausgeben?
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Motivationen, weshalb man das macht. Aber ich glaube schon, dass für viele Leute das irgendwie auch so persönlichen Bezug irgendwie zu seinem Körper, zu den Händen auslösen kann. Also ich meine, es ist vielleicht nicht bei allen Leuten so, aber es ist halt einfach eine Möglichkeit, irgendwie auch so sich auszudrücken auf vielleicht eine individualistischere Ebene, als man es vielleicht mit Kleidung tun kann, da die ja auch schon immer vorgefertigt ist und genau da vielleicht auch noch ein bisschen mehr eigenen Input irgendwie reinbringen kann.
Hands on Nails, das temporäre Bauhausarchiv in Berlin, widmet sich dem Thema Nagelkunst von heute an bis zum 18. Januar. Camilla Inge Vollbart ist dort vertreten. Danke an Sie für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer für uns.
Im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg hat die Schriftstellervereinigung Pen Berlin mit einer Reihe von Austritten zu kämpfen. So erklärte der Historiker und ehemalige Verleger Ernst Pieper, die Positionen zu Israel seien für ihn nicht mehr vertretbar. Er warf der Co-Vorsitzenden Eva Menasse und der US-Philosophin Susan Neiman eine einseitige israelkritische Haltung vor. Der Co-Sprecher der Schriftstellervereinigung Pen Berlin, Yücel, sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Verein sei von Anfang an nicht als Gesinnungsgemeinschaft gegründet worden. Man habe sehr viel Wert auf Diversität gelegt, auch in politischer Hinsicht.
So haben wir diesen Verein aufgestellt, genau so wollten wir diesen Verein haben. Aber was unsere Sache nicht war, und Sie finden also diese Kritik, der Pen Berlin hat sich nicht zu Israel geäußert. Es stimmt, wir haben keine Erklärung abgegeben, der Pen Berlin steht an der Seite Israels. Und mit Verlaub, ich hätte eine solche Erklärung für Hochnot peinlich gehalten. Und es gibt von diesem Verein keine einzige Erklärung in diese Richtung. Auch nicht zum Thema Ukraine, das wird Sie vielleicht überraschen.
Der Co-Vorsitzende der Schriftstellervereinigung Pen Berlin, Dennis Yücel. Für ihren Debütroman über jüdisches Leben bekommt Dana Vohwinkel den mit 20.000 Euro dotierten Mara-Kassens-Preis. Das Buch Gewässer im Ziplock reflektiere Vielfalt und Komplexität jüdischen Lebens. So begründete die Jury des Literaturhauses Hamburg ihre Entscheidung. Der Roman handelt von einer auf der ganzen Welt verstreuten jüdischen Familie, die sich am Krankenbett der Großmutter versammelt. Die 1996 geborene Dana Vohwinkel las 2021 Auszüge aus dem Roman beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vor und erhielt dafür schon den Deutschlandfunkpreis. Der Marakassenspreis soll ihr Mitte Januar überreicht werden. Der britische Dichter, Aktivist und Rastafari Benjamin Zephaniah ist tot. Der aus der Serie Peaky Blinders einem breiten Publikum bekannte Künstler starb mit 65 Jahren. Das meldet die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf sein Management. Erst vor 8 Wochen sei ein Gehirntumor bei ihm diagnostiziert worden. Die Black Writers Guild würdigte ihn als Titan der britischen Literatur. Mit 13 Jahren flog Zephaniah von der Schule, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Mit 22 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband Pen Rhythm. Weil er seine Poesie Leuten nahebringen wollte, die nicht lesen, präsentierte er sie in konzertähnlichen Auftritten. Im Jahr 2003 lehnte Benjamin Zephaniah die Aufnahme in den Order of the British Empire mit Verweis auf die Geschichte des Empire und des Sklavenhandels ab. Die Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2024 stehen fest. In der Sparte Musik wird die Kölner Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld ausgezeichnet. Die Gruppe überzeuge mit ungewöhnlichen Sprachbildern und eingängigen Melodien, schreibt das Mainzer Unterhaustheater. In der Kategorie Stand-up geht der Preis an die schweizerisch-deutsche Kabarettistin Hazel Brugger, laut Jury die Königin der komischen Schlagfertigkeit.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Ambrosius von Mailand lebte im 4. Jahrhundert nach Christus. Er wurde zum Bischof der Stadt gewählt und später heilig gesprochen. Am 7. Dezember feiert ihn die Stadt, auch mit der Eröffnung der neuen Spielzeit an der Scala. Und zu der werden verlässlich jedes Jahr berühmte Sängerinnen und Sänger eingeladen. Die Musikkritikerin Kirsten Diese ist zur ersten Premiere der Saison nach Mailand gereist. Der spanische Regisseur Luis Pascal hat Giuseppe Verdis Don Carlo neu inszeniert. Ricardo Chailly hat die Oper dirigiert. Guten Abend, Frau Liese.
Guten Abend.
Gab es langen Applaus heute?
Ja, den gab es schon für einige Sänger und Sängerinnen und das auch recht verdient, muss ich sagen. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass das Regie-Team und auch Herr Chailly starke Buhs bekommen haben, nicht nur, aber auch. Ja, darüber werden wir dann uns vielleicht noch unterhalten.
Ja, natürlich. Die Oper greift auf Schillers Drama Don Carlos zurück. Es erzählt im Rückgriff auf die historische Figur des spanischen Kronprinzen Don Carlos eine komplexe Geschichte von politischen Intrigen, von Liebe und Verrat. Wie holt denn der spanische Regisseur Pascual den Stoff des 16. Jahrhunderts ins Heute?
Also ich muss sagen, Luis Pascal zeigt sehr großen Respekt gegenüber dem Libretto, was ich schon einmal sehr sympathisch finde, denn gerade muss man sagen, Don Carlo ist ja in vielen Inszenierungen, ob jetzt von Philipp Himmelmann oder Peter Konvitschny oder wem auch immer, schon in wüsten Neuinterpretationen gezeigt worden. Luis Pascal geht eigentlich zurück zu einer Ästhetik, die eher anknüpft an Franco Zeffirelli oder, können wir ruhig auch sagen, an Herbert von Karajan, an seine legendäre Inszenierung 1976 in Salzburg, wenngleich auch deutlich spartanischer bei dem Spanier. Er bedient sich eigentlich überwiegend eines großen Kubus, der sich öffnen und schließen lässt, also oder eines Ovals, mit dem er Innen- und Außenräume ganz einfach herstellen kann. Er hat sehr viele schmiedeeiserne Zäune auf der Bühne, was aber auch zu dem Stück ganz gut passt, denn letztendlich zeigt er, dass die Figuren alle letztendlich Gefangene sind und jeder auf seine Art und Weise unglücklich in seinem Kampf, in der Politik, im Krieg, um die Liebe, um alles. Und ich muss sagen, es ist trotzdem sehr berührend. Es ist ein bisschen eine statische Produktion, das muss ich schon sagen. Von der Personenführung wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber insgesamt muss ich sagen, doch eine durchaus ansprechende Produktion. Mir ist nicht ganz klar, woran sich eigentlich die Buhrufer gestört haben. Ob ihnen diese Inszenierung zu wenig zeitgemäß war oder ob sie sie vielleicht sogar schon wiederum zu spröde fanden und eben doch noch mehr an ja, Dekoration erwartet haben, wie zu Zeiten von Zeffirelli oder Jean-Pierre Ponel.
Lassen wir uns über die Musik reden, über die Sänger und Sängerin. Anna Netrebko ist schon häufiger zu Gast an der Scala gewesen. Sie hat heute Abend die Partie der Elisabeth de Valois gesungen. Ja, Frau Liese, wie wurde Annalee Trepko empfangen?
Ich muss leider kurz dazu sagen, wir haben eben gar nicht Annalee Trepko gehört, sondern das war ein Ausschnitt aus der Arie Odon Fatale mit Elina Garantscha. Deswegen fange ich mit ihr mal an. Sie hat also auch ganz wunderbar gesungen. Frau Garantscha hat ja eine sehr große Stimme und die Arie Odon Fatale, aus der wir jetzt gerade einen Ausschnitt gehört haben, ist eine Stimme, die sie natürlich in allen Registern fordert. Eine ziemliche Bravour-Arie mit sehr virtuosen Stellen, mit großen Koloraturen. Also das hat sie ganz prima gemacht. Aber ich möchte jetzt doch natürlich auch noch auf Annalee Trepko zu sprechen kommen, die in ihrer großen Arie Tu che le vanità natürlich auf ganz andere Weise gefordert ist. Ich muss sagen, mir hat Annalee Trepko vor allem gefallen, nicht nur mit ihrer unglaublichen runden, goldenen Tiefe, die sie immer stärker ausgeprägt hat. Da klingt sie mittlerweile fast wie ein Mezzosopran. Und ihre große Arie Tu che le vanità fängt ja tatsächlich auch in der Tiefe an. Aber sie singt eben auch in der Höhe wirklich berührend schöne, zärtliche Pianotöne, die sehr wenige Sängerinnen so aufbieten können. Auch wenn ich sagen muss, von meiner Lieblingsinterpretin dieser Partie, Mirella Vreni, ist sie dann doch noch ein bisschen entfernt, aber nicht viel.
Sie hatten schon erwähnt, dass Riccardo Chailly ja auch ausgebuht wurde. Wie hat er das Orchester der Scala dirigiert? Wie fanden Sie ihn?
Also ich muss sagen, Riccardo Chailly ist für mich immer ein Dirigent des sehr soliden Handwerks. Diesmal ist er oft eigentlich darüber hinausgekommen. Ich fand vieles sehr schön. Vor allem hat er sehr präzise gearbeitet. Das ist zum Teil gar nicht einfach. Es gibt ja diverse, durchaus heikle Ensembles, Trios und auch Szenen mit Chören, gerade auch in der großen Szene vor dem Auto da Fé. Das muss alles sehr genau zusammengehalten werden. Ich habe ihn auch beim Dirigieren beobachtet und gesehen, dass er sehr gut den Kontakt zur Bühne gehalten hat. Das machen auch nicht viele Dirigenten. Manche gucken da nur irgendwie in ihre Noten oder zum Orchester. Also der Kontakt zwischen Bühne und Graben war sehr gut. Was ich ein bisschen vermisse, ich weiß aber nicht, ob das auch der Grund war, warum ihn Buhrufe erreicht haben, das ist, dass er eben hier und da noch wesentlich subtiler arbeiten könnte, wie ich es eigentlich von Spitzendirigenten erwarte. Ich werde mal zwei Beispiele herausgreifen. Der vierte Akt fängt wunderbar mit einem Cello-Solo an. Das müsste eigentlich sehr, sehr schwermütig tönen und sehr leise. Hier klang es sehr schön, es war sehr schön mit großem Ton gespielt, aber da fehlen einfach so Dimensionen, wenn es eben in ganz sublime Bereiche geht. Anderes Beispiel, die große Szene des Großinquisitors, die wird eingeleitet von 12 Kontrabässen. Das ist wirklich eine sehr unheimlich düstere, fast die düsterste Stelle in dem ganzen Stück. Die klang hier durchaus auch düster, aber es geht noch düsterer und dramatischer. Davon bin ich überzeugt. Und das sind so Stellen, da könnte eigentlich, oder sagen wir mal, ein großer Verdi-Dirigent, der für mich beste Riccardo Muti, hätte da einfach noch viel mehr Dramatik beziehungsweise an der anderen Stelle viel mehr Schwermütigkeit hineingelegt.
An der Scala in Mailand wurde die Spielzeit mit einer Neuproduktion von Verdis Oper Don Carlo eröffnet. Kirsten Liese hat dieses Ereignis für Fazit wahrgenommen. Besten Dank für Ihre Kritik. Im Zentrum von Berlin in der Friedrichstraße steht das Russische Haus. Es ist ein riesiger siebenstöckiger Bau, die größte Kultureinrichtung, die Russland weltweit unterhält, geerbt aus Sowjetzeiten. So wie auch das Goethe-Institut bis zur Reduktion seines Personals vor einigen Monaten seine größte Vertretung in Moskau hatte. Der Betrieb beider Einrichtungen ist durch ein völkerrechtliches Abkommen zwischen Russland und Deutschland geregelt. Seit dem Sommer 2022 befindet sich die Betreiberin des Russischen Hauses allerdings auf der Sanktionsliste der EU. Es heißt, die Agentur agiere als Dachorganisation für ein Netzwerk russischer Landsleute und Einflussagenten und sie verbreite Propaganda. Sanktionen der EU bedeuten, dass Vermögenswerte der betroffenen Einrichtung oder Person innerhalb der EU eingefroren werden und mit ihnen keine Einnahmen mehr erzielt werden dürfen. In mehreren EU-Mitgliedstaaten wurden von der Agentur betriebene Kulturhäuser geschlossen. Nicht so in Berlin. Gesine Dornblüt hinterfragt das Selbstbild des Russischen Hauses.
Pavel Iswolski sitzt in einem getäfelten Büro im 6. Stock des riesigen Baus an der Friedrichstraße. An der Wand hängen Gemälde mit Szenen aus dem Leben der Sowjetunion, ein Ölförderturm, Frauen im Garten. Iswolski ist der Direktor des Russischen Hauses.
То, чем мы занимаемся, является очень мирным делом. Was wir machen, ist eine friedliche Sache, eine sehr, sehr friedliche Sache. Wir bemühen uns darum, dass Menschen einander besser verstehen, und das werden sie nur, wenn sie einander besser kennen.
Im Haus sind weniger Angestellte unterwegs. Es gibt eine Kunstschule, eine Rechtsberatung für russische Staatsbürger, ein Reisebüro, eine beeidigte Übersetzerin, ein Café, Fotoausstellungen. Nach Eigenangaben besuchen das russische Haus bis zu 150.000 Menschen im Jahr, trotz der europäischen Sanktionen gegen Russland. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat deshalb vor knapp einem Jahr Anzeige erstattet. Der Rechtsanwalt Patrick Heinemann vertritt ihn.
Die Europäische Union hat entschieden, dass Rossotrudnicestvo sanktioniert wird, und diese Sanktionen sind von Deutschland zunächst einmal umzusetzen.
Die Agentur Rossotrudnicestvo betreibt das russische Haus. Sie wiederum untersteht dem russischen Außenministerium.
Volker Beck macht eben geltend, dass man sowohl den Betreibern selbst mal auf den Zahn fühlen müsste, aber eben auch den deutschen Behörden, die diesem Treiben relativ tatenlos zusehen.
Pavel Iswolski, der Direktor des russischen Hauses, hält dagegen. Sanktionen gegen die Agentur Rossotrudnicestvo würden das russische Haus gar nicht betreffen.
Wir haben die Rechte einer juristischen Person. Das heißt, wir sind einer ganz normalen deutschen juristischen Person gleichgestellt. Und wenn eine juristische Person nicht auf der Sanktionsliste steht, dann gelten für sie nach deutschem Recht auch keine Sanktionen.
Rechtsanwalt Heinemann dagegen meint, juristische Person hin oder her, das russische Haus werde vollständig von Rossotrudnicestvo beherrscht, und das sei entscheidend. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es unterdessen, eine Schließung des russischen Hauses auf Grundlage der EU-Sanktionen sei rechtlich nicht vorgesehen. Mehrfach wurde berichtet, das Ministerium halte sich zurück, weil Russland im Gegenzug das Goethe-Institut schließen könnte. Das Auswärtige Amt wollte das auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht bestätigen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, Konten des russischen Hauses seien teilweise eingefroren worden. Doch Iswolski beteuert,
wir können unsere Betriebskosten begleichen, Strom, Heizung und so weiter.
Zu denen, die regelmäßig die Schließung des russischen Hauses in Berlin fordern, zählt der ukrainische Verein Vitsche. Er hat schon mehrfach Protestaktionen vor dem russischen Haus organisiert, zuletzt Ende Oktober. Im russischen Haus werde Geschichte aus einer Moskau-zentrierten Perspektive erzählt und die Rolle der Ukraine als eigene Nation verneint, so die Kritik. Außerdem unterhalte das Kulturzentrum Verbindungen zu pro-russischen Aktivisten in Deutschland, so die Vorwürfe von Vitsche, die auch von einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters gestützt werden. Vor allem aber werfen die Ukrainer dem russischen Haus vor, den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, komplett auszublenden. Jeden Mittwochabend trifft sich der Konversationskurs Russisch an der Spree im russischen Haus. Gut 20 Personen finden sich im Gagarin-Saal ein. Die meisten wollen ihre Sprachkenntnisse aufbessern. Anastasia, die Dozentin, hat Fotos russischer Komponisten mitgebracht. An diesem Abend soll es um Musik gehen. Viktoria sitzt in der hinteren Stuhlreihe. Ihre Eltern stammen aus Russland, sie ist in Deutschland geboren, 18 Jahre alt und steht kurz vor dem Abitur.
Ich bin hier, weil das meine Mutter vorgeschlagen hat und halt auch meine Kultur besser kennenzulernen, Sprache und so weiter.
In Berlin gibt es viele Orte, an denen man Russisch sprechen kann.
Ich kenne nur das, und das war auch so zentral.
Krieg fände sie generell nicht gut, sagt Viktoria, und beginnt dann, Russlands Krieg zu relativieren.
Es gibt genug andere Kriege, von denen man nicht spricht, oder den anderen, der eigentlich dafür verantwortlich ist, als unschuldig dargestellt werden. Deswegen schon schade, wenn das hier geschlossen wird, nur aufgrund dessen, dass viele der Ukraine irgendwie das als, es ist ja nicht unsere Schuld, dass es so ist, wie es ist momentan, die Situation.
Es ist genau diese Haltung, die auch Christa Maria Läbe vom ukrainischen Verein Vitsche kritisiert.
Es wird so getan, als wäre Russland ein friedvolles, freundliches Land, und es wird ein Bild von Russland suggeriert, was in der Realität gar nicht der Fall ist.
Gesine Dornblüt berichtete über die umstrittene Kulturarbeit Russlands mitten in Berlin. Und nun interessiert uns das, was die Kulturseiten vom 8. Dezember bieten. Näheres von Arno Orzesek.
Sollte Kakao mit Schuss Lumumba heißen? Fragt die Tageszeitung
Und bevor jemand zurückfragt, wer oder was Lumumba ist, außer eben Kakao mit Schuss? Patrice Emery Lumumba war ein Vorkämpfer der afrikanischen Befreiungsbewegung und 1960 erster Premier des unabhängigen Kongo. Doris Akrab findet, ja, Kakao mit Schuss darf Lumumba heißen. Ihre Begründung? Als rassistisch wird Lumumba heute empfunden, weil es, wie es die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland anprangert, Schwarze auf ein Getränk reduziert. Die meisten Menschen, die einen Lumumba trinken, werden aber gar nicht wissen, dass der Name keine Spaßkreation wie Hubba Bubba ist, sondern zu einem echten Menschen gehört. Daher ist zumindest aktiver Rassismus ausgeschlossen. Akrabs Taz-Kollegin Laili Nouri sagt dagegen entschieden, nein. Für viele ist Lumumba bis heute eine Symbolfigur des antiimperialistischen Kampfs in Afrika. Es gibt wohl nichts Entwürdigenderes, als sich von einer kongolesischen Legende zu einem konsumierbaren, importierten Produkt auf dem christlichen Weihnachtsmarkt zu verwandeln. Bleiben wir beim Sprachpolitischen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommentiert Jürgen Kauber eine Umfrage unter US-amerikanischen Studenten. Sie sollten erklären, worauf die in Deutschland seit kurzem verbotene Parole »From the river to the sea« anspielt. Sie wissen es, gemeint ist ein judenfreier Raum vom Jordan bis zum Mittelmeer. Doch nur knapp die Hälfte, so Kaube, konnte Fluss und Meer benennen. Unter den Antworten finden sich der Nil, der Euphrat, die Karibik, der Atlantik und das Tote Meer. Es herrscht also viel Ahnungslosigkeit. Trotzdem antwortete Harvard-Präsidentin Claudine Gay auf die Frage, ob Parolen, die einen Genozid an Juden fordern, die Verhaltensregeln der Universität verletzten. Das kommt auf den Kontext an. Kaube findet das unerhört. Die Suggestion der Harvard-Präsidentin, es gebe einen Kontext, der die Forderung, Israel auszulöschen, als freie Meinungsäußerung erträglich machen könnte, ist eine Schande. Hassrede soll also in Harvard erlaubt sein. Wer aber jemand verwendet dort ein falsches Pronomen oder Substantiv? Wenn Universitäten, die alles auf Mikroaggressionen und Traumatisierungsgefahren untersuchen, vor der Makroaggression eines vorgeschlagenen Genozids zurückweichen, müssen sie als verlogen bezeichnet werden. Jürgen Kaube in der FAZ. Wenn Sie das akute Thema »Was darf man über Israel sagen?« vertiefen wollen, lesen Sie in der 90er Zeitung den Artikel »Das Judentum in Deutschland ist gekapert«, ein Zitat der jüdischen Autorin Deborah Feldmann. Nadine Abrügger setzt sich gründlich und fair mit der streitbaren Feldmann auseinander, gibt aber zu, Deborah Feldmann macht es einem nicht leicht. Das liegt daran, dass sie sich selber in Widersprüchen verstrickt. Sie prangert das Profitieren vom eigenen Jüdischsein in Deutschland an, ließ sich aber selber genau darum dort nieder. Sie kritisiert die öffentlich ausgetragenen Debatten darüber, was korrektes jüdisches Verhalten und Befinden ist, teilt aber selber unerbittlich in richtige und falsche Juden ein. Sie erklärt, man müsse Grauzonen und Dissonanzen aushalten, wenn man Frieden zwischen den Völkern wolle. Aber auch, ich werde mich mit Menschen verbinden, die so die Welt sehen wie ich. Deborah Feldmann in einem NZZ-Artikel von Nadine Abrügger. Und jetzt Glückwünsche. Zum 70. Geburtstag von Filmstar Kim Basinger betont Dietmar Dart unter dem Titel »Macht nichts, ihre Augen lachen darüber« in der FAZ. Man könnte ihr die flinke Zunge rausstrecken, aber ehe man's merkt, wickelt sie sich die um den kleinen Finger. Ein Gesetz findet so abermals Bestätigung. Niemand spielt mit Kim Basinger, es sei denn, ihr wäre danach. Zum 80. Geburtstag von Michael Krüger, Ex-Chef des Hansa Verlags, bemerkt die NZZ mit Blick auf dessen jüngst erschienenen Erinnerungsband »Verabredung mit Dichtern«. Der passionierte Leser ist auch ein großer Erzähler. Im Geburtstagsinterview mit der SZ wiederum stellt Krüger sein Verlagsleiterlicht charmant unter den Scheffel. Ich hatte wunderbare Kollegen, die viel mehr von der Sache verstanden als ich. Es war eine schöne Zeit. Wir wünschen Ihnen, dass auch Sie das erleben. Eine schöne Zeit. Tschüss.